Ich habe, ich weiß nicht warum, eine eigene Antipathie, ein Frauenzimmer mit einer Geige zu sehen. Vielleicht, weil ich an dem Weibe nur runde Formen liebe und bei dem Violinspiele lauter Eckige zum Vorschein kommen.
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts formuliert ein Musikkritiker, was viele seiner Zeitgenossen ähnlich empfinden. Frauen sollten einfach keine Streichinstrumente spielen, von Blasinstrumenten ganz zu schweigen. Zu heftig sind dabei die erforderlichen Bewegungen, unschicklich die Körperhaltung und unschön das Gesicht. Wenn Frauen, und dabei denkt man an die bürgerliche Frau, die Zierde des Hauses, wenn also Frauen Musik machen möchten, dann sollen sie singen, Klavier spielen oder, wenn es unbedingt etwas Ausgefallenes sein soll, Gitarre oder Harfe lernen. Denn beim Musizieren auf diesen Instrumenten kann Frau ihren Körper ruhig, ergo anständig halten. Und dies ist äußerst wichtig, da das größte Problem für den Musikliebhaber am Ende des 18. und im 19. Jahrhundert ist, wie kann ich einer Frau beim Musizieren zuhören und vor allem zusehen und dabei nicht an ihren Körper und an alles, was damit zusammenhängt, denken? Das große Tabuthema Sex darf natürlich auf keinen Fall den Musikgenuss stören. Diese Restriktion wird aber nicht etwa dem männlichen Zuschauer und seiner Fantasie auferlegt. Nein, die musizierende Frau muss darauf achten, dass ihre Körperlichkeit quasi nicht vorhanden ist. Und dazu gehört auch, Klänge und Instrumente zu meiden, die körperliche Assoziationen wecken könnten. Dem Amerikaner Benjamin Franklin ist es zu verdanken, dass Ende des 18. Jahrhunderts ein weiteres Instrument als frauentauglich erachtet wird. Er konstruiert die schon länger bekannte Glasharmonika so um, dass sie im Sitzen und mit anliegenden Armen wie ein Klavier gespielt werden kann. Perfekt für die sittsame Bürgerstochter. Hinter der langen Reihe der Glasglocken ist nicht mehr viel von der Spielerin zu sehen. Ein großes Tuch verdeckt selbst noch Beine und Füße. Sogar der Klang der Glasharmonika hat etwas Körperloses. Und das macht sie zum idealen Fraueninstrument, erklärt Musikwissenschaftlerin Freya Hoffmann.
Dass der Klang oft als körperlos beschrieben wird, es ist ein ausgesprochen unerotisches Instrument, eher klagend, ausdrucksvoll, verletzlich, zart. Und das passt also sehr gut zu dem kulturellen Ausdruck, den man von Frauen wünschte.
Musikliebhaber aus der Zeit um 1800 vergleichen den Klang der Glasharmonika oft auch mit der menschlichen Stimme. Man findet, dass sie sich besonders gut dazu eigne, Gesang zu begleiten, da sich Stimme und Glasharmonika sehr gut mischten. Ein weiterer Pluspunkt für die Glasharmonika als Fraueninstrument. Sich selbst beim Singen zu begleiten, sei es am Spinett oder Cembalo, auf der Gitarre oder eben auf der Glasharmonika, ist im 18. Jahrhundert eine akzeptierte Form des weiblichen Musizierens. Dazu kommt, dass der Glasharmonika-Klang als besonders gefühlsnah empfunden wird. Und für Gefühle sind ja wiederum die Frauen zuständig.
Dann kam noch ein weiteres hinzu, dass nämlich die Glasharmonika als krankmachend galt, weil sie die Nerven zu sehr reizte und zur Melancholie, wir würden heute sagen zur Depression, führen kann. Und weil Frauen ja auch in Romanen der Zeit, kann man es nachlesen, auch das Kranke, das Unpässliche, das ohnmächtige Geschlecht oft waren, hat man da eben eine passende Verbindung gesehen und gehört.
Körperlos, gefühlvoll und krank. Für die Zeitgenossen am Ende des 18. Jahrhunderts gelten diese Attribute sowohl für die Frau als auch für die Glasharmonika. Und so bilden diese beiden eine ideale Kombination. Im Falle der Glasharmonika-Virtuosin Marianne Kirchgessner kommt sogar noch ein weiteres Element dazu, das dazu führt, dass man die Musikerin gerade an der Glasharmonika abgöttisch verehrt. Marianne Kirchgessner ist blind.
Und als Blinde hat man ihr nicht unterstellt, dass sie so wie andere Frauen, die vielleicht Geige oder Cello gespielt hätten, dass sie damit erotisch wirken will. Eine Blinde ist in der Wahrnehmung der Zeit, auch in der mythologischen, in der antiken Wahrnehmung, ist die Blinde nicht erotisch aktiv. Und dieses Instrument war auch kein erotisches, es war ein Seeleninstrument, ein transzendierendes Instrument, etwas, was zum Jenseitigen führte und die Menschen mehr rührte als erotisch ansprach.
Es ist gewiss, es ist nicht bloßer Glaube, dass unser Geist, zerfällt der Leib zum Staube, in eine bessere Welt sich schwingt. Was diesem Instrument entklingt, wenn deine Finger es mit Schöpferkraft berühren, das ist kein Erdenton, das ist ein Himmellaut, aus seel'ger Geister Mund, mit denen sich vertraut, die Sterblichen zu überführen. Wir sind bestimmt für eine bessere Welt, dein Geist hienieden unterhält.
So verehrte man 1792 dichtend die blinde Glasharmonika-Virtuosin Marianne Kirchgessner als Botschafterin des Jenseitigen. Der Boom der Glasharmonika, der auch noch einige andere Glasharmonikaspielerinnen hervorbrachte, war recht schnell vorbei. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts langweilte sich das Publikum bei Auftritten mit der Glasharmonika. Deren Klang war einfach nicht für große Konzertsäle geeignet. Auch die musizierenden Frauen schauten nach vorn. Trotz aller Widerstände eroberten sie nach und nach Geige, Cello, Flöte und alle anderen Instrumente.